Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel, in der wir uns gerade mit dem vorletzten Buch des Alten Testaments befassen, nämlich mit dem Buch des Propheten Sacharja. Dieses Buch ist geschrieben worden, nachdem das Volk Israel, oder genauer müsste man sagen, ein Teil davon, aus der Verbannung in Babylon zurückgekehrt ist. In seinem Buch gibt der Prophet Sacharja insgesamt 10 ermutigende Visionen an sein Volk weiter, das entmutigt, resigniert und abgelenkt ist durch die eigene, scheinbar hoffnungslose Situation. Doch Gott weitet dadurch den Blick der Israeliten, lenkt ihn weit nach vorne, ja nach oben, gibt ihnen eine Zukunfts- und Ewigkeitsperspektive. Und ich meine, das ändert auch unseren Blickwinkel, wenn wir uns auf das Buch Sacharja einlassen. Denn das ist der Blick, den Gott für diese Welt und auch für unser Leben hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch die Beschäftigung mit diesem Buch ein wenig verstehen, wie Gott uns und die Welt und Israel sieht. Und dass dies Sie in Ihrem Alltag ermutigt. In Kapitel 1 ab Vers 7 erzählt Sacharja von seiner ersten Vision, von dem Mann auf dem roten Pferd, der nur darauf wartet, den Befehl Gottes auszuführen. Doch noch wartet er mit seinen himmlischen Heerscharen. Und das Warten scheint manchmal unendlich lang zu sein, so dass der Engel des Herrn die Gefühle des Volkes stellvertretend ausdrückt. In Vers 12 lesen wir: Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon 70 Jahre? Hier geschieht etwas Überraschendes. Der Engel des Herrn, offenbar der menschgewordene Sohn Gottes, legt Fürbitte ein für das Volk Gottes, das sich in großer Not befindet. Herr, wie lange noch? Das ist in der Bibel oftmals der Aufschrei leidender Völker, insbesondere aber des Volkes Gottes. So heißt es zum Beispiel in Psalm 74: Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Oder beim Propheten Habakuk heißt es gleich am Anfang: Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, frevel, und du willst nicht helfen? Dieser Schrei, wie lange noch, wird sich auch am Ende der Zeiten wiederholen, wenn diejenigen schreien werden, die um Jesu Willen leiden und verfolgt werden, wie uns Offenbarung 6, Vers 10 schildert. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Hier im Sacharja-Buch schreit das Volk Israel, genauer diejenigen, die aus der Verbannung zurückgekehrt sind. Denn seit über 70 Jahren liegt Jerusalem nun in Ruinen, in Schutt und Asche. Diejenigen, die aus der Verbannung nach Jerusalem zurückgekehrt sind, hatten zwar mit dem Wiederaufbau begonnen, aber der Wiederaufbau ist mühsam und es geht nicht wirklich voran. In diesen Worten steckt ein Schrei zu Gott: Herr, wie lange wird es noch dauern, dass wir erleben, dass du uns wirklich wieder segnest? Kennen Sie dieses Gefühl? Man rackert sich ab, aber es geht nicht wirklich vorwärts. Man steckt über Jahre viel Zeit und Energie in andere Menschen oder in die Gemeinde, aber man erlebt keine Veränderung, keine Frucht. Dies kann einem viel Energie rauben und einen zermürben. Auch den Israeliten damals ging es so. Sie mühten sich ab, Jerusalem wieder aufzubauen, aber es ging irgendwie nicht voran. In dieser Situation klagen sie: Herr, wie lange wird es noch dauern, dass wir wieder deinen Segen erleben? Immer wieder bin ich beeindruckt von der Offenheit, mit der die Menschen in der Bibel ihren Frust zu Gott bringen. Wir können von ihnen lernen. Auch wir dürfen Gott unser Leid klagen, wenn wir seinen Segen nicht wirklich erleben. Wir dürfen ihm unsere Frustration und Kraftlosigkeit bringen. Hier in Sacharja lesen wir, dass Gott handeln wird. Es dauert noch eine Weile, aber er wird eingreifen. Gott wird deutlich machen, dass es ihm missfällt, wie die Nationen um Israel herum die Not Jerusalems übersehen. Während Gott sich leidenschaftlich um sein Volk sorgt, ist es den anderen Völkern völlig gleichgültig. Gott erwartet, nachdem er sich Jerusalem in Gnade und Erbarmen zugewendet hat, dass dies auch die Völker um Jerusalem herum tun. Doch sie interessieren sich nicht für Jerusalem, und die Not von Jerusalem lässt sie kalt. Aber schon bald werden sie aufwachen, wie unser Text deutlich macht. Dass sich der Engel des Herrn, in unserem Text ist Christus gemeint, so mit den Leidenden und ihrem Schrein identifiziert, offenbart sein Mitleid und seine Fürsorge. Wie auch der Prophet Jesaja in Kapitel 63 seines Buches sagt, ist er ihr Heiland in aller ihrer Not. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Jeremia wiederum hatte davon gesprochen, dass nach 70 Jahren Verbannung und Gefangenschaft Gott sich seinem Volk wieder zuwenden würde. In Kapitel 25 des Jeremia-Buches lesen wir: Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen. So lasse ich an diesem Lande, gegen das ich geredet habe, alle meine Worte in Erfüllung gehen, nämlich alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia geweissagt hat über alle Völker. Und auch sie sollen großen Völkern und großen Königen dienen. So will ich ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werken ihrer Hände. Und in Kapitel 29 lesen wir bei Jeremia die sehr bekannten und ermutigenden Versprechen. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, des ihr wartet. Und nun zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Sacharja. Obwohl die gerade zitierten Zusagen Gottes auch weiterhin galten, litt das Volk immer noch. Das lag daran, dass Gott seinen Segen immer an Bedingungen knüpft. Das Volk Gottes hatte vergessen, Buße zu tun, Gott anzurufen und mit dem ganzen Herzen zu ihm umzukehren, so wie Sacharja gepredigt hatte. Ich fürchte, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation. Auch die Welt heute wird niemals echten Frieden und Gottes Segen erleben, wenn sie nicht Jesus, den Fürst des Friedens, als Herrn anerkennt. Doch eines Tages wird sie diesen Herrn erkennen. Und auch jetzt schon kann jeder diesen Frieden in seinem Herzen erleben, wenn er Vergebung von Sünden erfährt. Und wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann können wir auch Frieden mit unserem Nächsten haben und sogar Frieden unter Nationen erleben. Die Situation, die wir vorfinden, ist jedoch meistens eine andere. Wir erleben in der Welt Krieg und Unfrieden. Es ist interessant, was während des Zweiten Weltkrieges, in dem sich die sogenannten zivilisierten Nationen gegenseitig zerstörten, was damals amerikanische Soldaten auf einigen Inseln im südlichen Pazifik erlebten. Sie stießen dort auf Eingeborene, die Christen geworden waren. Das muss man sich mal vorstellen. Während sich die ehemals christianisierten Nationen im Krieg gegeneinander befanden, lebten hier ehemalige Heiden und jetzt Christen im Frieden miteinander. Nun, die Welt wird niemals wirklich im Frieden leben können, wenn Jesus nicht der Herr dieser Welt ist. Und Jerusalem ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu diesem Frieden. In Sacharjas Tagen wollte die damalige Welt Frieden erleben, während es gleichzeitig Jerusalem nicht beachtete. Dies geschah unter der Herrschaft der Meder und Perser. Nachdem die Babylonier die Nationen Ägypten und Assyrien besiegt hatten, wurden sie selbst später von den Medern und Persern besiegt, und diese errichteten ein riesiges Weltreich vom Fluss Indus bis zum Mittelmeer, von den schneebedeckten Gipfeln der Berge um das Schwarze und das Kaspische Meer hin bis zur Sahara. Doch der Frieden, den sie erzwangen, dauerte nur eine kurze Zeit, nämlich bis Alexander der Große von Westen kam und die damalige Welt wieder erschütterte. Es konnte kein Frieden entstehen, weil Jerusalem der Schlüssel zum Frieden war und von den Völkern nicht beachtet wurde. Doch in diese Situation zur Zeit Sacharjas antwortete Gott durch seinen Engel auf die Klagen Israels mit wunderbaren Worten. In Vers 13 unseres Bibeltextes lesen wir: Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Gott wendet sich ermutigend dem Volk zu, mit hilfreichen, aufbauenden Worten. In dieser Zeit verkündigte der Prophet Haggai Gerichtsworte, doch nicht Sacharja. Sacharja gibt Gottes ermutigende und aufbauende Botschaft weiter. Und Gott offenbart darin sein Herz und sein Anliegen für Israel und Jerusalem. Vers 14. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Dieser Eifer für Jerusalem und Zion ist keine menschliche Eifersucht, die sich in ein zerstörerisches Gefühl verwandeln kann. Und dennoch findet sich manche Parallele. Die menschliche Eifersucht ist eine brennende Leidenschaft für das, was einem sehr viel wert ist und was einem vielleicht genommen werden könnte. Gott liebt Jerusalem leidenschaftlich, denn diese Stadt gehört ihm, und die Menschen, die dort wohnen, sind sein Volk, das er erlöst hat. Er leidet auch heute mit seinem weltweit zerstreuten Volk, das an vielen Stellen sogar unterdrückt wird. Er hat eine große Leidenschaft für sein Volk. Ich bin sicher, dass Gott schon bald für sein Volk einstehen wird, während die Welt es ablehnt und sogar verfolgt. Denn in Vers 15 lesen wir: Und ich bin sehr zornig über die stolzen Völker, denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Gott bezeichnet sein Gerichtshandeln an Israel hier als kleinen Zorn, denn es war nur begrenzt. Doch die anderen Nationen hatten immer wieder versucht, das Volk Israel völlig auszulöschen. Sie waren immer wieder unnötig grausam mit Israel umgegangen. Sicher hatte Gott Assyrien gerufen, um das Nordreich Israel zu bestrafen, und Babylon, um das Südreich Juda zur Umkehr zu bewegen. Aber diese Völker gingen weit hinaus über das, wozu Gott sie berufen hatte. Sie versuchten letztendlich, das Volk Gottes zu vernichten. Auch andere Nationen, wie zum Beispiel Moab, hatten sich an den Angriffen auf Israel beteiligt. Dies alles hat Gott gesehen. Und jetzt wendet er sich dem Volk Israel wieder voll zu. Vers 16. Darum spricht der Herr: Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Gott sagt hier zu seinem Volk ausdrücklich: Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit. Das heißt, er wendet sich ihnen wieder gnädig zu. In der Bibel ist immer wieder davon die Rede, dass Gott reich an Gnade und Barmherzigkeit ist. Auch die Messschnur, die hier erwähnt wird, ist ein Zeichen der besonderen Zuwendung Gottes. Die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden, heißt es in Vers 16. Manche deuten diese Aussage so, dass Jerusalem einen großen Bauboom erleben wird. Entweder zur Zeit von Sacharja oder auch am Ende der Zeit. Ich denke, beides kann richtig sein. Doch immer, wenn in der Heiligen Schrift ein Mann mit einem Maßstab oder einer Messschnur erwähnt wird, hat es die Bedeutung, dass Gott kurz davor ist, direkt einzugreifen. Hier bedeutet es, dass ein Teil der Israeliten nach 70-jähriger Verbannung zurückgekehrt ist und dass Gott sich danach dem Volk wieder zuwendet, sich also denen zukehrt, die sich zu ihm bekehrt haben. Das sollten alle Völker der Welt begreifen. Ohne Frieden in Jerusalem gibt es keinen Frieden in der Welt. Hier liegt der Schlüssel zum Frieden der Menschheit. Auch wenn man in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen großen Bauboom in Israel beobachten kann, heißt das nicht, dass das moderne Israel schon zu Gott umgekehrt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man angefangen, die alten Städte wieder aufzubauen, und auch der Zionismus ist stärker geworden. Trotzdem sind nach wie vor viele Juden in der ganzen Welt zerstreut und viele erleiden Anfeindungen und werden unterdrückt. Ja, der Friede in Jerusalem ist der Schlüssel zum Weltfrieden. Das kann man an der Geschichte erkennen. Immer wieder ist Jerusalem ein wichtiger Punkt in den biblischen Prophetien, die die Zukunft betreffen. So heißt es zum Beispiel in Psalm 132, denn der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Er spricht, dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn es gefällt mir wohl. Oder in Psalm 78, da lesen wir, er verwarf das Zelt Josefs und erwählte nicht den Stamm Ephraim, sondern erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebt. Gott sagt, dass Jerusalem, der Berg Zion, der Ort ist, den er insbesondere liebt. Ich muss zugeben, dass ich das moderne Jerusalem gar nicht so sehr liebe. Doch Gott wird diese Stadt eines Tages zu einem wunderbaren Ort verwandeln. Auch wenn Gottes Urteil immer noch über dieser Stadt liegt, er liebt sie nach wie vor. Und deshalb sagt Gott durch Sacharja, den Zurückgekehrten, in Vers 17 unseres Bibeltextes, und weiter predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Hier erhalten die Israeliten einen Blick in die Zukunft, damit sie erkennen, dass sie in Gottes Plan und in sein Programm eingebunden sind. Gott wird zu seinem Volk zurückkehren und auch durch sein Volk die Nationen segnen. Israel wird getröstet werden, und die feindlichen Nationen werden sehen, dass Jerusalem wirklich die auserwählte Stadt ist. Dieses Versprechen wird durch Sacharjas Prophetien im Rest des Buches wiederholt und ergänzt. Die Juden sollten hier erkennen, dass sie ein Teil eines größeren Bildes, einer größeren Handlung Gottes sind, eines Plans, der bis in die Ewigkeit reicht. Und das ist auch ein wichtiger Gedanke für uns. Sind wir an Dingen beteiligt, die einen ewigen Wert haben? Womit beschäftigen wir uns heute? Worin investieren wir unsere Zeit? Was wird es in 10 Jahren bedeuten, was wir heute tun? Oder in 100 Jahren? Leben und wirken wir im Licht der Ewigkeit? Das sind überaus wichtige Fragen, die wir bedenken sollten. In dieser Sendung aus der Reihe Durch die Bibel sind wir am Ende des ersten Kapitels aus dem Buch Sacharja angelangt. Zuletzt ging es darum, dass die Israeliten damals und auch wir heute unseren Blick auf die Ewigkeit lenken sollten. Es geht um die Frage, worin investieren wir unsere Zeit? Was hat sozusagen Ewigkeitswert? Der Blick über das Diesseits hinaus ist immer gut, damit wir die Höhen und Tiefen unseres Lebens, die leichten, aber auch schweren Zeiten besser einordnen können. Denn diese Zeit ist begrenzt, kurz, beschränkt. Die Ewigkeit stellt alles in den Schatten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Blick auf die Ewigkeit leben und die Dinge so sehen und anderen Menschen auch so begegnen. Denn dies ist der Blick, mit dem auch Gott diese Welt sieht. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.